Da waren es Nummer 4, bei Frauen und bei Männern, bei den Australian Open 2023. Und bevor es losgeht mit unserem Daily, zu den Australian Open noch der Hinweis auf AG1. Wo findet ihr das? athleticgreens.com/sportradio-tennis. Was ist AG1? Ja, das haben wir die letzten Tage auch besprochen. Das ist ein Drink, den man sich ganz, ganz schnell zusammen mixen kann. Ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser und dann hat man AG1 beinannt und das kann man vor dem Sport, nach dem Sport trinken. Was ist es? Was macht's? Naja, es regt den Energiestoffwechsel an. Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und was findet ihr auf athleticgreens.com/sportradio-tennis? Ein lässiges Angebot für unsere Community hier. Kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und der AG1 im praktischen Reiseformat. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, die sind so überzeugt von sich, die bei AG1, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt und natürlich wird das Produkt AG1 zu euch frei Haus geliefert. Also schaut's rein, athleticgreens.com/sportradio-tennis.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es gibt keine Geheimnisse mehr, nicht, dass es vor den Australian Open welche gegeben hätte, aber ich glaube, wer gedacht hätte, dass Novak Djokovic irgendwas hat, er hat nichts, er spielt wie ein junger Gott. Andi, was machen wir mit dieser Erkenntnis?
Ja, servus, lieber Jens, hallo liebe Tennisfreunde zu Hause an den Geräten. Ja, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Die Liga, in der er spielt, ist eine bislang noch fast unerreichte, möchte ich sagen. Jetzt muss man sich aber auch mal anschauen, gegen wen hat er bisher wie gespielt. Und dass das alles Leute waren, bis auf einen. Weil er hat einen Satz verloren gegen einen gewissen Courcault aus Frankreich, die Nummer 191. Ja? Und hat sich dann aber schadlos gehalten mit 6-0 im vierten. Das war bis jetzt der einzige Satzverlust. Die letzten zwei Gegner, also ich finde es ja bemerkenswert, wie man als Rublev so einfältig spielen kann und immer gleich gegen denselben Gegner und sich offensichtlich doch ein anderes Resultat zu erwarten.
Das ist die Definition von, ich weiß es nicht, Wahnsinn, Dummheit, aber es ist, glaube ich, die tatsächliche Definition. Man versucht immer das Gleiche und hofft aber auf ein anderes Resultat.
Ja, das kann sich irgendwie nicht ganz ausgehen. Ne? Jetzt natürlich, es fällt den anderen auch nichts ein, aber wer sind denn die anderen? Nicht? Wenn man jetzt von Rublev ausgeht, der sich doch eigentlich besser präsentiert hat bis jetzt, als auch er selber erwarten durfte, angesichts der mäßigen Ergebnisse davor. Und vielleicht war es ja das Match gegen Dominik, das ihm dieses Selbstvertrauen verliehen hat, aber davon war halt gar nichts zu sehen. Und als das erste Break geschehen war, wohlgemerkt nach 40-15 Führung im ersten, war das auch schon gelaufen. Und ich weiß nicht, warum sich der überhaupt so ärgert, weil es ist schade um die Emotion, weil, ja, aber dass dem gar nichts einfällt, weißt du, nichts probiert, immer nur drauf getrommelt, gleich geradlinig, das ist das, was ich gemeint habe, das ist ja, der spielt ja auch immer vorhersehbar gegen andere, aber da ist es halt dann gut genug. Und da ist natürlich so, dass man wieder einmal diesen Selbstvertrauen-Aspekt hernehmen muss als Gradmesser, während das von Djokovic gestiegen ist. Und da ist mir schon auch was aufgefallen gegen den Deminau nämlich. Jetzt traut er sich nämlich auch wirklich durchzuziehen und noch gerader, noch direkter, noch schneller zu spielen, als er das bis dahin gemacht hat, ja, der Joker selber. Und da ist natürlich dann auch wenig Zeit für einen Rublev auf der anderen Seite. Ne? Nur, noch einmal, dass man so gar keine Mittel hat, gar keine Idee, das finde ich schon. Das ist eigentlich fast bedenklich, finde ich, in der Klasse, wo ja ein Rublev steht, der ist jetzt, glaube ich, Nummer 5 in der Welt oder 6.
Man müsste sich halt, wenn man es wirklich möchte und wenn man es sich zutraut, anschauen, gegen wen hat der Djokovic Probleme gehabt bei großen Turnieren Und da muss man nicht weitergehen als bis zum genannten Dominik. Und was hat der Dominik gemacht? Er hat variiert. Der hat ihm mal Flugbahn gegeben, dann hat er wieder flach gespielt, dann hat er hier und da einen Slice gespielt, den er natürlich besser kann als der Rublev, hat einen Stopp probiert. Und so hat er den Djokovic, der damals auch gut in Form war, aber 2019 zum Beispiel, French Open, wer sich erinnern kann, das war dieses zweitägige Halbfinale, wo das Wetter auch nicht gut war, aber auch in Australien im Finale 2020. Der Dominik hat ihm halt Aufgaben gestellt, aber wenn man natürlich, wie du sagst, wenn man eh immer nur gerade und schnell spielt, und das ist halt manchmal schon faszinierend, wenn der Djokovic tief in der Vorhandecke drin steht, was der dann für einen Zupf noch rausgeht aus dem Ball und wie lang der Ball ist, das ist einfach, das ist grandios einfach.
Leider. Ja, und auch wie er dagegen hält, weil es ist ja nicht so, man muss ja dem, es waren ja knappe Games, das ist zugegebenermaßen, aber in jedem Game hat der Rublev sicher das Gefühl selber gehabt, es ist wurscht, was er macht, er wird es kaum gewinnen.
Ja.
Und genauso ist es dann halt auch, nicht? Und wenn du gar nichts probierst, vielleicht einmal, wie du sagst, etwas mehr Flugbahn, Höhe, Länge, ja, und unterschiedliche Bälle, aber nicht immer gleich und nicht so. Das ist ja das Nächste, was der Djokovic meisterhaft versteht, was man vielleicht nicht gleich so wahrnimmt, aber er führt ja seine Gegner immer genau an den Punkt, wo die dann eben auseinanderbrechen vom Selbstvertrauen her. Und jetzt muss man sich vorstellen, und das merkt man auch, der Zorn, der da impliziert ist in jedem Schlag beim Rublev, das sind eben immer diese 20% zu viel, wo dann ganz klar ist, okay, drei trifft, aber den vierten, der ist entweder Boden auf oder im Publikum, oder aber der Djokovic erwischt ihn trotzdem und er muss am fünften, sechsten, siebten spielen und damit ist das limitiert bis zum Gehtnimmer.
So ist es nämlich. Ich sehe nur ganz wenige, die es, wir reden immer über das Gleiche, wer kann es und wer traut sich's zu. Und ich sehe im Moment echt nur einen gesunden Alexander Zverev, aber der ist noch ganz weit davon entfernt, gesund zu sein, also und wieder in Topform zu sein, weil der hat manchmal Tage, wo ihm der Djokovic nichts tun kann. Nadal vielleicht auf Sand, ja, meinetwegen. Und irgendein Aufschläger in Wimbledon vielleicht an einem wirklichen Sterntag. Aber auch da ist er dann so. Den fünften Satz muss ich mir gar nicht anschauen, weil ich sowieso weiß, dass der Djokovic gewinnt. Also es ist wirklich, es ist grandios, wie er spielt. Es ist auf einer Mission, das merkt man. Zwischendurch muss er halt dem Ivanisevic was sagen und dann kommt was zurück. Das braucht er offenbar, aber sie sehen, es ist alles gut, es ist faszinierend.
Hast du auch gesehen, wie dieser Perfektionsanspruch, ja, weil wenn ich gewinne, 2, 1 und 2 oder so ähnlich.
1, 2, 4. 1, 2, 4 waren es.
4, entschuldige, ja, 4 war es ja am Schluss, ja, genau. Aber also wenn ich da gewinne und gebe 7 Games ab in 3 Sätzen und ärgere mich, dass ich glaube, also manchmal, das ist ja echt dieser Ärger, ja. Wo er dann damit aber auch wieder gut umgeht. Nur ich denke mir, warum? Eigentlich brauche ich mich nicht ärgern, wenn ich eh so überlegen bin. Aber das zeigt halt auch wieder, wie wichtig ihm das alles ist. Ne? Und jetzt ist schon ein Aspekt, ist mir gerade eingefallen, wenn wir vorausschauen möchten und wollen.
Ja, bitte.
Es ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass auch du den Tsitsipas drüben im Endspiel siehst als Gegner. Ist der halt schon einer, wenn der eine gewisse Lockerheit an den Tag brächte, der ihn zumindest mit ein paar Überraschungsmomenten vielleicht beeindrucken könnte, glaubst du, ne?
Ich glaube, dass der Tsitsipas der Größe der Aufgabe nicht gewachsen sein wird, weil der halt gern nervelt. Im letzten Jahr doch erstaunlich viele Endspiele verloren, dann zum Beispiel das gegen Rune da in Stockholm. Okay, sind kleine Turniere, ich glaube, dass bei dem immer noch ganz, ganz schwer hinten im Kopf ist 2021 das Finale da in Roland Garros, wo er 2-0 Sätze führt gegen Djokovic und dann aber eigentlich überhaupt keine Meter hat. Hat er 2-9 Bilanz. Ich tappe ein bisschen im Dunkeln herum, aber ich kann es auch raus und hat eine ganz schlechte Bilanz auch gegen Djokovic.
Das weiß ich. Das ist nur ein Aspekt, den habe ich dort hautnah miterlebt. Nicht? Wobei man wissen muss, dass, sagen wir, vielleicht, ja, ich glaube sogar ein Viertel fast der Bevölkerung in Melbourne irgendwie griechischstämmig ist. Oder war. Nicht? Und jetzt natürlich, also das war beim Bagdatis, der zwar Zypriote ist, aber da war es ganz arg. Kann mich nur erinnern, als der das Endspiel erreicht hat, wie die Leute den dort hingetragen haben. Und jetzt ist es natürlich schon ein Aspekt, den der Tsitsipas auch ausstrahlt, weil der strahlt über das ganze Gesicht, der spricht von seinem Heim-Grand Slam. Also sozusagen ist das der Heimgrenzler beider, beim einen, weil er es x-mal gewonnen hat, aber beim anderen, wo dieser Effekt mit dem Publikum ist. Und vielleicht hilft ihm das schon ein bisschen, weil es kann ja nur besser werden und er hat, wie man immer so schön sagt, nicht nur nichts zum Verlieren, er könnte nur gewinnen, wenn er es so sieht. Ne?
Zwei Siege, Tsitsipas, 10 mittlerweile, Djokovic. Da habe ich
Oh.
einen übersehen. Und der letzte vom Tsitsipas war in Shanghai. 2019 im Herbst, da wissen wir ja, Shanghai ist das schnellste Turnier im ganzen Jahr. Und die Australian Open sind vielleicht immer 2 Games lang schnell, wenn die Bälle neu sind, und danach werden sie immer langsam. Also sehe ich, ich würde es mir, ich weiß es nicht. Also man muss natürlich sagen, dass alles andere als der Sieg von Djokovic, wenn er so überlegen spielt, dann wäre es in einem gewissen Maße sogar unverdient, wenn er es nicht gewinnen würde, weil er einfach so gut ist. Aber ich kann ja doch nicht raus aus meiner Haut, und irgendwie mag ich den Tsitsipas auch, weil er eben auch ein bisschen variabel spielt. Ich könnte sehr gut damit leben, wenn es der Tsitsipas gewinnt. Ich mag auch den Tommy Paul, um jetzt eine kleine Brücke zu schlagen.
Doch, hat er dein Herz erobert
Naja, mein
jetzt.
Herz erobern, das ist ganz, ganz schwierig. Nicht an einem Tag, wo Michaela Schifrin ihren 84. Weltcupsieg feiert.
Ah ja.
Also ganz generell geht nichts mehr über Schifrin, den ihn seit Federer aufgehört hat. Aber der ist
Aber
irgendwie
du weißt
lässig.
schon, dass sie nicht Tennis spielt.
Ja, leider, leider. Ich habe nur mal gesehen, das war ja sehr enttäuschend. Da hat ja unsere gemeinsame, deine Freundin, aber ich mochte sie ja auch, die Lindsay, wir sprachen gestern über sie.
Ja.
Aber da hat der Lind einmal eine Veranstaltung gemacht, einen Werbedreh irgendwo auf dem Berg
Mit Federer.
mit Federer, genau, und mit Won. Und dann sind die beide auf den Platz gegangen, und ich habe das Making-of gesehen. Und ich war dann schon ein bisschen enttäuscht auch, wie ungeschickt sich die Lindsay angestellt hat.
Ja, ich glaube, sie war ein bisschen
Ja,
überfordert.
aber pass auf. Und dann war ich aber gleichermaßen ein bisschen enttäuscht, als ich vor 2 Tagen das Instagram-Video vom Federer gesehen habe, wie der das erste Mal nach 15 Jahren wieder Skifahren war. Hätte ja auch gedacht, dass er ein Ski ein bisschen besser hinstellt, ein bisschen mehr auf Zugfahrt,
Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich habe ja Momente erleben dürfen,
in
die
St. Anton, in
mit
Stanton.
sonst niemand, ja genau, und zwar aber auch am Snowboard.
Ach
Mit
so.
dem, also ich nicht, ich bin kein Snowboarder. Ich war, glaube ich, der Ungeschickteste, der das jemals probiert hat, war ich. Ich konnte nicht einmal aufstehen, ohne abzuschnallen, und daher auch nicht anschnallen. Ich habe eine sehr nette und hübsche und geduldige Lehrerin gehabt, die natürlich froh war, dass so einen hat wie mir, aber ich habe nach 4 Tagen, nachdem mir alles wehtat, habe ich aufgegeben. Aber gut, das ist egal, darum geht es nicht. Die schönen Momente waren, dass die auch Snowboard, also Kubek, Busenfreund natürlich vom Herrn Federer, damals, dass sich die abgelassen haben von der Sennhütte in St. Anton auf Snowboards, und da war das noch nicht so streng alles mit den Verträgen und
Ach,
so weiter. Da ist sie wieder. Das
ja,
wird eingeleitet.
ohne wird es auch nicht gehen,
Und
bitte.
eines ist, weil du es erwähnt hast, und da bin ich schon stolz drauf. Also, du weißt, und das ist kein Jägerlatein, das ist jederzeit von beiden belegbar, vom Wehren erwischt den Federer und die Linze, dass ich die beiden einander vorgestellt habe. Das weiß sonst niemand. Das war aber so, ich habe es eh schon x-mal erzählt, bei einer Pressekonferenz 2009 in Paris. Du weißt, dort tummeln sich 300 Journalisten, und neben mir steht halt meine vermeintliche Journalistin, so eine Blonde, ich habe es nur von seitlich gesehen, und dachte, ja, die ist nicht unhübsch. Und dann sagt die, excuse me, am I allowed to go in here? Das war bei einer Pressekonferenz des Federer. Sage ich, ja. Und dann, meinte, jetzt gibt es nicht, das ist die Linse. Da habe ich gesagt, may I see your badge? Also darf ich schauen? Das ist natürlich eintrittsberechtigt, so war da der Journalistin. Sag ich, warum? Sagt sie, sie möchte den Roger kennenlernen. Sage ich, das ist ganz einfach, das werden wir hinkriegen. Und bin ich bin nachher hin, und die sind sich eh gleich um den Hals gefallen. So, es kannten sie sich schon ewig, aber ich hab gesagt, Roger, darf ich? Und da haben sie sich schon abbusselt. Also, aber es war so. Also irgendwie habe ich das sozusagen, hätte jeder andere auch zustande gebracht, aber ich war es. Und das nimmt mir niemand mehr weg. Ich bin so glücklich. Es ist unglaublich.
Ich überlege gerade, ob dieser Film mit Will Smith, wo er Paare vermittelt hat, ob der vor 2009 oder nach 2009 war. Bin mir nicht. Hitch, der Datemaker oder so ähnlich ist. Ich weiß es nicht mehr.
Was du das weißt.
Ja.
Ich habe einen anderen Film gesehen, dem Will Smith. Ich merke mir ja keine Filmtitel. Und je älter ich werde, desto mehr vergesse ich die und bringe es durcheinander. Aber da gab es einen Film, wo er der Vater eines Sohnes ist, der also beruflich nicht wirklich weiterkommt. Also er, nicht der Sohn, der kleine Sohn, wo aber dann so schöne Botschaften drin sind, so motivierende
Ja,
und
das war
so.
irgendwas mit Geldes. Irgendwas,
Das war,
ich habe.
ja, das war aber sehr schön, und da habe ich wirklich feuchte Augen bei manchen Szenen bekommen. Und ausschnittsweise kommt das immer wieder jetzt auch in solchen sogenannten Reels, die da auf Instagram und sonst wo platziert werden, wo halt diese rührigen Szenen, wo er dem Sohn ins Gewissen redet und dann selber auch in diese Richtung sich entwickelt und man sieht, wie viele Chancen er sozusagen nicht nützen konnte, bis dann endlich einmal was aufgeht für ihn. So war dieser Film, ja.
Ja gut, also in diesem Zusammenhang habe ich, glaube ich, nach einer Viertelstunde bei King Richard, den ich wirklich empfehlen kann, läuft bei Netflix, oder bei Disney Plus, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich vergessen, dass das Will Smith ist und habe wirklich gedacht, das ist Richard Williams. So.
Aber jetzt, damit du mit mir mithalten kannst, wen hast du, wenn auch vielleicht ungleich prominenter, einander vorgestellt?
Niemanden, aber ich bin sehr stolz, dass die prominenteste Telefonnummer auf meinem Handy jene von Michaela Schifrin ist. Ich weiß nicht, ob es noch die aktuelle ist, aber ich habe einmal eine, unter der ich sie auch erreicht habe für ein Interview. So.
Ja, also wobei natürlich, da gratuliere ich dir, du wirst sie mir auch nicht geben.
Ich werde sie niemandem geben.
Ja. Aber du hast natürlich auch die vom Arne oder auch nicht, du hast jedenfalls ja mit ihm mehrfach telefoniert.
Ja, man muss leider sagen, also wer es gesehen hat und du wirst es auch gesehen haben im ORF, die paar Wortspenden, die der Arne von sich gegeben hat, die waren nicht mehr schön. Das war ein verwirrter alter Mann, der da sprach. Und ich mag den Arne eigentlich, aber das hat mir nicht gefallen.
Ja, das ist immer, das ist auch dieses Stronach-German, das er inzwischen hat. Ja.
Gut, ein Wort noch oder mehrere auch zu den Frauen. Und ich möchte heute nur, mir ist es einmal erlaubt, eine ästhetische Anmerkung machen, weil ja alle Frauen und mittlerweile auch manche Männer mit sehr kurzen Socken spielen. Aber da ist mir heute aufgefallen, die Donna Vekic, die ein Festival an Doppelfehlern hingelegt hat. Also die Doppelfehlerwertung hat sie mit 13-9 gewonnen gegen die Sabalenka. Schön war es nicht. Aber Donna Vekic mit klassischen Tennissocken fast, die doch gut 15 Zentimeter hochgegangen sind. Da war ich ein bisschen überrascht.
Ja. Na, ich habe mir, das ist ja witzig, dass du das erwähnst. Also ich habe mir es auch angeschaut. Ich traue mich ja nichts mehr sagen. Weil ich dann
mit Recht. Ja, weil da schneide ich alles raus.
Da schneidest du immer, da bist du ein sehr strenger
Verwalter. Schneider, ja.
Ja, das, wie sagt man das? Das ist fast ein Übergenderer. Nein, ich höre schon auf. Aber was mir aufgefallen ist, das ist jetzt auch ganz harmlos, ist der Schnitt von dem Kleid von der Vekic, der hat mich so an die Tracy Austin Zeit erinnert, die haben damals auch so geschnitten. Also es gibt nämlich, da sind ein paar Internetseiten mit Tennisfans, die sich halt irgendwie nennen, ich glaube 40 Love heißt es, ja genau, und der 40 Love hat gepostet in seiner Story, hat einen Geschmack so wie wir, obwohl er Ami sein dürfte oder halt Engländer, ich weiß nicht so genau, aber der hat gesagt, er hat noch kein Outfit gesehen, das nur annähernd irgendwo tragbar wäre, weder bei Damen noch bei den Herren. Und hat dann so eine Wertung gemacht, was denn die schlechtesten und schiersten sind. Das ist, ging d'accord mit uns, wo wir Nike präferiert haben, sowohl bei Tiafoe als auch bei Azarenka, dass man es halt nicht anziehen kann. Aber das, ich finde, wenn die noch so Zupfern gehabt hätte, die Vekic, wie seinerzeit die Tracy Austin zu Beginn, dann hätte es sozusagen 4 Jahrzehnte locker zurück der Schnitt des Kleidchens vertragen. Vielleicht ist es nur mein Eindruck, ich weiß nicht.
Der Sohn von Tracy Austin übrigens, Name habe ich natürlich vergessen, hat vergangenes Jahr bei den US Open die erste Runde überstanden.
Ja.
Wie heißt der Junge? Holt heißt er, glaube ich.
Na, Austin.
Nein, Austin heißt er nicht. Er heißt nach dem Vater, glaube ich. So. Aber das ist wieder gefährliches Halbwissen, habe ich gestern auch angebracht, aber tatsächlich, das möchte ich noch nachtragen, Jessica Pegula hat in Guadalajara, um mit Heinz Brüller zu sprechen, oder mit Sigi Bergmann, was immer der Guadalajara gesagt hat, hat dort wirklich gewonnen. Das war der große Turniersieg. Aber ja, zurück, Magda Linett gegen Arina Sabalenka. Sabalenka habe ich kommen sehen, Linett nicht. Jetzt muss man auch wieder fragen.
Hast du nicht gesagt, Linett?
Nein, aber ich meine vor dem Turnier. Also wer hätte natürlich nie gedacht, dass die so weit kommt, wie auch. Bei Sabalenka habe ich schon gedacht. Ich glaube auch, dass sie das Turnier gewinnen wird, wenn sie nicht die Muffe bekommt im Finale dann. Aber
es ist übrigens witzig, entschuldige, das hast du schon einmal gesagt. Die Muffe bekommt, weil in Wienerisch ist es das Gegenteil, da sagt man, dem geht die Muffen.
Stimmt.
Also bei dir bekommt man sie.
Ja, ich
bei uns geht es die Muffen. Jetzt die Frage ist, was ist die Muffen? Aber das kann man anders mal.
Ich habe
zwischen googeln und das dann morgen.
Wenn sie es kriegt, dann wäre eher das Muffensausen, das ich jetzt abgekürzt habe. Na, ist wurscht. Aber bei der Pliskova, die auf leisen Sohlen gekommen ist, muss man sagen, zu den Australian Open.
Ganz leise, also völlig unhörbar eigentlich.
Ja, und dann ein Viertelfinale und dann siehst du, du spielst gegen Magda Linett. Auch wenn die, glaube ich, nein, stimmt gar nicht, die Vekic hat gegen die Sabalenka eine gute Bilanz gehabt, aber und dann siehst du Viertelfinale gegen Magda Linett in einem Grand-Slam-Turnier, denkst dir wahrscheinlich als Karolina Pliskova, ja, dann nimm ich. War aber nicht gut genug dann. Ein schlechtes Aufschlagspiel im zweiten Satz bei 5-5 und da ist es dahin dann gegangen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Karolina Pliskova noch einmal als Grand Slam oder erstmals als Grand Slam-Siegerin sehen werden im Einzel.
Nein, nimmer mehr. Das geht sie nicht mehr aus. Also die Schwester hat schon aufgehört und mit ihr der letzte Mumm. Mumm und Muffen. Interessante Begriffe.
Ja. Nun gut, so, also morgen spielen nur die Frauen im Einzel. Andreas Mies ist leider ausgeschieden mit John Peers, das habe ich auch gesehen, gegen Sebastian und Granollers. Ganz übel, was heißt übel, die gewinnen den zweiten Satz im Tiebreak und geben dann leider gleich das erste Aufschlagspiel im dritten ab und danach ging es downhill. Keine Deutschen mehr dabei und morgen also die Frauen im Einzel. Rybakina, ja, möglicherweise, Sabalenka, ja, oder Azarenka, weil immer wenn die Rede davon ist, dass wir kurz vor einem belarussischen Endspiel stehen, Andi, ist es für mich ein sicheres Zeichen, dass beide verlieren werden wahrscheinlich.
Naja, ja, wobei also die Azarenka war zweimal im Semi und hat dann jeweils gewonnen, das ist halt nur schon eine Zeitl her, also diesmal, ich habe schon gesagt, ich glaube es nicht so sehr, ich sie mag, aber vielleicht gibt es ja einen Umfaller, glaub's aber nicht. Also da sehe ich eher Rybakina nach vorne und auf der anderen Seite natürlich auch, das ist nämlich wirklich glänzend inzwischen. Die kann, wenn überhaupt, nur mehr an sich selber scheitern, glaube ich, die Sabalenka.
Aber sie bemüht sich.
Wenn wir uns da halbwegs einig sind, was ich vermute, auch schon eine Prognose fürs Endspiel wagen, dann das ist dann halt schon früh, aber ja, was glaubst du, wer das? Ich sage nur immer, du hast ja schon gesagt, Sabalenka, also musst du es auch weiter glauben.
Ja, ja.
Und ich sage weiterhin Rybakina, werden wir schauen.
Ja, mittlerweile glaube ich auch dran und ich glaube dann, dass die Rybakina sogar einen Vorteil hat, weil die hat ja ihren Grand Slam-Titel schon. Die kann da ganz entspannt reingehen. Was genau. Heißt, so entspannt, wie man es halt könnte, aber die Sabalenka steht mehr unter Druck.
Anlass entsprechend, da wird das passieren, was du jetzt dem Tsitsipas attestiert hast. Nämlich, dass sie sozusagen nicht racing to the occasion, sondern das Gegenteil sein könnte. Ja. Ich habe noch eine nette Geschichte zum Abschluss, dass man sieht, es läuft ja doch alles, auch unter dieser Konstellation über den Dominic Thiem. Gut, gegen den Rublev hat er verloren, erste Runde, aber jetzt, er hat auch mit einem Halbfinalisten ganz enge Bande, wir erinnern uns, er hat ihn geschlagen in der Wiener Stadthalle noch.
Ja.
Ja. Und natürlich ist es so, jetzt, wo ist der Connex, wird man sagen, was heißt familiäre Bande? Es ist natürlich so, dass die Lilia Paul heißt. Und dass man, wenn man als einen Zirkusakt sozusagen ein Trapez Salti, ne, und Finale und Salti ohne Netz wagt, da hinüber, könnte man fast glauben, vielleicht sind die möglicherweise verwandt, wobei ich glaube, Roncalli wird der Zweitname von Herrn Paul nicht sein.
Also ich glaube, nach dieser kleinen Anekdote haben wir uns einen Tag Pause mindestens verdient.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.